Ich habe noch 6 Ausbildungsplätze zu vergeben. Und wenn du lernen möchtest, Menschen durch transformative Prozesse zu begleiten, und zwar mit Hilfe von fundierten Coaching-Methoden und wirksamen Achtsamkeitstechniken, dann buch dir jetzt dein Kennenlerngespräch für die Mindful Masters Coaching Ausbildung unter www.sarahdesai.de/mindfulmasters-academy. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute sprechen wir über Mut. Mut, anders zu sein, und Mut ist, anders zu machen. Und Mut hat ganz viele Facetten. Mut bedeutet, etwas zu tun, obwohl wir noch gar nicht so richtig wissen, wie geht es eigentlich. Mut bedeutet, wieder aufzustehen, wenn man hingefallen ist. Mut ist die Schranke, die im Kopf zerbricht. Und ich habe mir Gästinnen eingeladen, die für mich für Mut stehen, die ich viele Monate begleiten durfte in der Ausbildung, in der Mindful Masters Academy. Und ja, wir sind uns da sehr nahe gekommen. Und das sind 2 Frauen, die für mich, wenn wir im Duden unter Mut nachschauen würden, wäre ein Foto von den beiden da. Liebe Andrea und liebe Loredana, herzlich willkommen.
Hi.
Hi, vielen Dank für diese tolle Introduction.
Sehr, sehr gerne. Ey, Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir springen einfach direkt rein. Andrea, wir fangen mal mit dir an. Uns verbindet, würde ich sagen, eine ähnliche Geschichte, denn wir sind beide Frühmama geworden, du noch früher als ich. Mit wie vielen Jahren hast du deinen Sohn bekommen?
Ich war 19, als Florian geboren wurde.
19, und du kommst ursprünglich, nimm uns mal mit, du kommst aus einem
Ganz kleinen Dorf in Oberösterreich, und also Nähe der bayerischen Grenze. Und ja, also wie man sich vorstellen kann, ja, erregt das schon Aufsehen. Und ich ging noch zur Schule, und natürlich ist, ja, wird man das Center of Attention.
Wie hat sich das angefühlt?
Schwierig. Also natürlich, ich war in einem sehr geschützten Umfeld, und von daher, ja, ich glaube, eine gewisse jugendliche Naivität hilft auch. Aber es ist einem bewusst, dass das Leben anders verlaufen wird.
Und das alleine ist ja schon die Entscheidung zu sagen, okay, ich mach's anders. Mein Leben wird anders verlaufen. Und du hast gesagt, du warst in einem geschützten Umfeld. Du hast ja, glaube ich, auch Support gekriegt von deiner Familie. Ja,
genau. Also ich habe dann auch nicht, also ich konnte noch die Schule beenden, ein Studium fertig machen, und dann eben hatte während dieser ganzen Zeit, bis ich eben dann auch tatsächlich auf eigenen Beinen stehen konnte, die Unterstützung meiner Eltern.
Und da gab es doch aber sicherlich auch Momente, wo du gedacht hast, super, dass sie mich unterstützen, aber ich will es trotzdem anders machen. Also gab es diese Momente, wo du gemerkt hast, ich möchte zum Beispiel gewisse Aspekte des Mama-Seins anders machen als meine Mama, gewisse Erziehungsaspekte anders in die Erziehung einbringen. Gab es die? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Die gab es natürlich, also fast endlos, würde ich sagen. Denn es gibt natürlich ein Generationenthema. Es gab auch, also mir war schon sehr früh bewusst, dass ich aus diesem kleinen Dorf ganz, ganz schnell raus will. Habe das auch immer sehr groß verkündet und hatte große Träume, die dann zwar oder kurzzeitig schien es fast so, als wenn sie eben unerreichbar wären. Und eben, ich würde auch sagen, ich schaue mit Dankbarkeit auf die Unterstützung zurück. Natürlich ist es aber eben auch dieser geschützte Rahmen, kann auch zum Gefängnis werden. Weil er eben natürlich auch einen dort halten will, wo die anderen denken, dass es gut ist, dass es sicher ist. Und dann gibt's eben so die eigenen Werte, die für mich eben schon ganz klar anders waren und die ich schon sehr früh gesehen habe, dass eben da eine große Neugierde da ist, in die Welt rauszugehen. Und dann hat's eben den Mut gebraucht, das auch tatsächlich mich aus diesem geschützten Rahmen zu lösen und ja, die Schritte zu gehen, die ich eben machen wollte. Also ich habe den sicheren Job des Lehrerseins noch mitgenommen für eine Zeit lang und bin aber dann, als mein Sohn 10 Jahre alt war, nach Wien gegangen, zumindest mal in die große Stadt. Und ja, und dann kam ein weiterer mutiger Schritt nach dem anderen, würde ich sagen.
Und du hast es gerade so schön poetisch beschrieben, ne? Also Mut, die große Träume und die sind dann nicht weg, die sind noch da und auch wenn die manchmal nicht in dem Moment umgesetzt werden können, die schlummern in einem, die wollen raus. Und ich mache auch ganz oft die Erfahrung, dass wenn ich große Träume habe, dass das gar nicht immer schlau ist, die mit anderen zu teilen. Und zwar nicht nur, weil mir das vielleicht jemand nicht gönnt. Im Gegenteil, die Menschen, die mich lieben, die gönnen mir die Welt. Aber weil sie es selbst für sich noch nicht umgesetzt haben und deswegen denken, es wäre zu gefährlich, es wäre nicht möglich und es wäre sicherer, es nicht zu tun.
Genau.
Und wenn dann diese Personen auch noch die eigenen Eltern sind und ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass du ja früh Mama geworden bist, war ja schon so ein bisschen dieses, ja, aber guck mal, Andrea, jetzt musst du doch mal realistisch sein. Da gibt's ja dann immer noch diese doppelte Buchführung, die die Menschen einem vorlegen. Also nicht nur, jetzt sei doch mal realistisch und hör auf, groß zu träumen, sondern ja, aber du guck doch mal, also jetzt spätestens musst du aber doch mal realistisch sein.
Genau. Und jetzt bleib mal da, was doch jetzt richtig erscheint. Also es ging ganz stark so, was darf ich mir erlauben, was nicht. Und natürlich dann mit dieser Geschichte, also wie du sagst, es ist so dieses, jetzt hast du die Rechnung ja schon quasi bekommen.
Und auch, wie gesagt, auch wenn das niemand böse meint, überhaupt nicht, sondern ne, die lieben ihre Tochter, die lieben ihren Enkelsohn.
Ja. Aber es geht auch gar nicht so, Entschuldigung, um die Eltern, sondern auch um was Leute im Außen an dich herantragen. Und das ist ganz, ganz vieles auch, was da an fremden Urteilen dir eben so mitgegeben wird.
Oh
getan
ja.
Getan als Ratschläge.
Oh ja, die kennen wir alle. Ungefragte Ratschläge sind kein Rat, sondern Schläge. Wahrscheinlich in so einem kleinen Dörfchen kriegt man auch noch mehr mit, oder? Also was die Leute so über einen sagen, die 19-jährige Mama.
Da ist die Barriere nicht so hoch, dass man das jemandem auch direkt ins Gesicht sagt. Und eben wie gesagt, ich ging ja noch zur Schule und hatte dann das letzte Schuljahr noch vor mir. Und tatsächlich auch von Lehrern, vom Schuldirektor.
Was hat er so gesagt?
Da ging es um Schuld und so weiter. Schuld, Scham, also ganz vieles, was da eben in so kleinen Gemeinschaften noch kursiert.
Und das ist so krass und das auch noch von einem Menschen, der einen ja eigentlich auf seinem Weg begleiten sollte. Ja, weil Schuld und Scham sind sowieso die Manipulatoren überhaupt und die kennen wir ja auch, oder? Also wenn wir uns irgendwie schlecht fühlen wollen, dann können wir das immer, wenn wir in das Schuldgefühl oder Schamgefühl gehen. Und das andere das instrumentalisieren, weil das macht einen mundtot, das macht einen unsichtbar, das macht eben, ja, stell dich in die Ecke, so, ja, guck, dass du nicht gesehen wirst, du bist nicht richtig. Nicht du machst was nicht richtig, sondern du bist falsch.
Und deswegen versteck dich lieber mal, bleib mal klein. Mhm. Und also ich habe wirklich Jahre gebraucht, um zu sehen, dass das mehr über die Person gesagt hat, die mir das zugeschrieben haben, als über mich selbst.
Und du bist da raus, hast du ja schon erzählt, und du hast gesagt, okay, ciao, aber das nimmt, ne, das ist ja ein Prozess.
Ja.
Wie war dieser Prozess für dich? Ich kann mir vorstellen, klar, dass dieser innere Antreiber, so, okay, ich will in die Welt raus, aber da ist ja auch die Aufarbeitung. Und
aber die kam gerade viel später.
Ah, okay.
Also tatsächlich war der Wille einfach so groß. Also ich habe immer viel gelesen, habe ja dann auch Sprachen studiert, und Literatur war immer so ganz was Wichtiges für mich, was mir eben die Lebensentwürfe gezeigt hat, wie ich auch leben will. Und ja, also die Aufarbeitung kam dann tatsächlich erst, würde ich sagen, fast 10 Jahre später nochmal, als dann plötzlich der Raum da war. Weil ich war Mutter, ich wollte Veränderungen, also da habe ich rein investiert. Und erst als ich das erreicht hatte, kam tatsächlich die Phase, wo, ach, okay, was ist da eigentlich alles passiert? Was war da? Was wurde da alles gesagt?
Was würdest du heute deinem Direktor von damals sagen? Jetzt, wenn du jetzt den wieder triffst, also heute als erwachsene Frau mit der Aufarbeitung, auch mit der Gravitas, die du jetzt als erwachsener Mensch hast, nicht nur aus deiner eigenen Geschichte weißt, was solche Worte anrichten, sondern auch, da gehen wir gleich auch noch drauf, aus deiner professionellen Sicht als Therapeutin, als Coachin. Wenn dieser Mann jetzt hier wäre in diesem Raum mit uns, was würdest du dem sagen?
Das ist mega schwierig. Also es ist nicht so, dass ich mir das nicht schon tatsächlich vorgestellt habe. Und es ist auch immer, wenn ich die Geschichte erzähle, dann ist so, boah, da müsste man ja. Aber ich habe bis heute keine Antwort. Es ist tatsächlich so, was soll ich sagen? Da ist so wenig Bewusstsein da für das, was man mit Worten anrichten kann. Und das eher in seiner Position damals. Also ich glaube, ich wüsste es bis heute nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, dass ihm dieses Unbewusstsein davor wahrt, eben zu sehen, wie verletzt er mich hat. Also wie tief so eine Verletzung geht.
Wie verunsichernd auch so eine Verletzung ist, oder? Also vielleicht bin ich jetzt auch im Thema vorbei, aber zum Beispiel, als ich damals ins Krankenhaus gegangen bin, um zu entbinden, dann hatte man vorher so ein Vorgespräch, ne? Nicht, dass du nicht erst während der Entbindung reingehst, sondern schon quasi dich da anmeldest, ein paar Wochen vorher und so weiter und so fort. Und ich werde es nie vergessen, da war eine Krankenschwester und die hat gesagt zu mir, als ich da den Bogen ausgefüllt hat, mein Gott, ach, Sie sind ja noch so jung. Und ich meine, so jung, ich war 24, 23, ist jetzt nicht so jung. Ach, du bist ja noch, und auch mich geduzt, by the way, gesagt, naja, also das ist ja, wie könnte es ja meine Tochter sein? Meine Tochter ist genauso alt. Also wenn ich mir vorstelle, dass die ein Kind kriegen würde, um Gottes Willen, das wäre ja gar nichts. Und das war so das Gefühl, was so lange, also das ist auch Schuld und Scham. Heute würde ich sagen, ey, geht's noch? So, ja, aber in dieser vulnerablen Situation, in der man ist, ist das ist ja nicht nur in dem Moment, sondern als ich hinterher zum Entbinden in dieses Krankenhaus gegangen war, das mein erster Gedanke, den ich hatte. Mhm. Wenn mal Unsicherheiten waren, die jede Mutter hat, die jeder Mensch hat,
ja,
ist diese Person in meinem Kopf gewesen.
Und das ist immer so. Also ich kann mich auch an Elternabende und alles. Also man ist halt immer so quasi 15 Jahre zu jung und man spürt immer dieses stille Urteil. Also und natürlich, das war dann verstärkt, weil es eben auch direkt an dir hingeworfen wurde. Aber ja, aber es ist, eine Zeit lang war extreme Wut da gegen diesen Mann, muss ich sagen. Und aber selbst die ist gewichen, weil es ist so, also oder hat sich verändert, weil es ist, wo ansetzen? Also der hatte, und das weiß man natürlich auch, oder jetzt im Nachhinein, ganz andere Probleme natürlich, weil das, man sagt ja sowas auch nur, wenn man eine gewisse Geschichte mit sich, die ungelöst ist, mit sich herumträgt. Aber ja.
Mhm. Absolut. Also ja, und man, wenn man sich selbst auf den Weg macht, so war es auch bei mir, merkt man, wie viel dieser unbewussten Menschen um einen herum sind und wie viel man, gerade wenn man selbst vielleicht auch ein emotionaler Mensch ist und ein empathischer Mensch, einfach auf diese unbewussten Menschen und deren Energien hört, was man nicht tun sollte. Eine Frage, glaubst du, dass du Lehrerin geworden bist in deinem ersten Berufsleben? Hat das da auch irgendwie mit reingespielt, diese negative Erfahrung, dass du gesagt hast, ich will es anders machen, oder hatte das damit gar nichts zu tun?
Nein, mit der ursprünglichen Wahl hat es tatsächlich nichts zu tun, weil es wirklich da das Sicherheitsdenken meiner Eltern, so quasi, das ist der passende Job für eine junge Mutter, überwogen hat im tatsächlichen Alltag dann sehr wohl. Weil ich wusste, dass ich meinen Schülern nie so begegnen möchte.
Und solche Lehrerinnen wünschen wir uns doch alle für unsere Kinder. Hallo. Und dann hast du aber auch gesagt, und das ist für mich auch so ein Beispiel, dass Mut nie aufhört, weil wir wollen uns weiterentwickeln. Und da hast du gesagt, okay, meine Träume verändern sich und werden noch größer. Und dann hast du den Weg aus dem Lehrersein, aus dem Beamtentum gewählt, hast das hinter dir gelassen. Du bist jetzt in Kopenhagen, glaube ich, und du bist als Therapeutin und Coachin tätig und begleitest letztendlich Menschen ja auch.
Ja.
Bei diesem Thema, was wir gerade besprechen, weil ich glaube, dass, oder ich weiß, dass die Menschen, die zu uns kommen, oft das Gefühl haben, okay, ich komme hier nicht weiter, ich will aber anders, aber das System hält mich irgendwie klein oder meine Erfahrungen und das, was ich daraus gemacht habe. Und genau in dem Thema begleitest du jetzt deine Klienten. Genau.
Also bei meinen Klientinnen sind quasi alles, ja, Expats, die natürlich diesen mutigen Schritt für einen Job oder für den Partner ins Ausland zu gehen aufgemacht haben. Und da aber eben das Leben in einer Gesellschaft, die jetzt nicht deine ist, natürlich eben Herausforderungen darstellt. Man kann nicht auf das alltägliche Supportsystem, mit das man sonst gewohnt ist daheim, zurückgreifen. Und dann kosten, kann das Leben eben schon oder der Alltag schon ganz viel kosten. Und da, genau, da supporte ich dann um das Ganze eben, um dieses Belonging, dieses Vertrauen in sich selbst eben auch in der Fremde zu finden und sich damit eben mutiger ein neues Leben aufzubauen.
Mhm. Belonging ist so ein schönes Wort, dass man sagt, okay, ich gehöre hier hin, aber ich gehöre vor allen Dingen auch in mich und nimm das mit. Und ja,
ich meine, das ist schön, weil, also ich glaube, so dieses, wieso wir weggehen oder wieso wir eben was anderes wollen, ist ja dieses Longing. Mhm. Und dann, das ist, wenn man es dann integriert, sehe ich es immer so, dass man eben zu diesem Belonging, also dass es zu einem dann gehört, dass es genährt ist.
Dass man dem Ruf folgt.
Genau.
Dass man das ist, das Longing. Ja. Dass es nicht etwas ist, was weh tut. Ich glaube, ganz viele Menschen, wir alle spüren doch ein Longing. Und wenn wir es nicht leben, dann verdrängen wir es immer. Und dann irgendwann gucken wir auch nicht mehr hin, weil es weh tut, dahin zu gucken. Weil wir es ja nicht leben. Und es aber zu sein, ja, das ist dann das, eigentlich lebendig sein, oder?
Ja, genau.
Danke, danke, liebe Andrea, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Und das bringt mich zu meiner zweiten Gästin, die liebe Loredana. Hallo, Loredana.
Hallo. Hallo auch an alle ZuhörerInnen.
Loredana, du bist ein Mensch, der auch, ähnlich wie Andrea, aber in einem anderen Kontext, früh Verantwortung übernommen hast, auch für deine Eltern, also am Start warst, mal da warst. Ich glaube, du hast, deine Wurzeln sind in Italien, die Wurzeln deiner Eltern.
Ja.
Und du warst hier so ihr Anker quasi. Und ich glaube, viele kennen das auch, die selber Eltern auch aus anderen Ländern haben. Na, wir springen da viel ein und ob das nun Behördengänge, was auch immer ist, so viel Verantwortung. Und wenn man viel Verantwortung hat, dann möchte man auch Sicherheit haben. Ich glaube, Andrea, du kennst das auch. Deswegen war das ja auch erstmal der Lehrerberuf. Ja, bei mir war es auch übrigens auch erstmal auch ein Beruf, in dem ich angestellt war. Weil wenn man viel Verantwortung hat, dann muss es halt irgendwie laufen. Da muss man gucken, dass der Kühlschrank voll ist, dass genug zeitliche Kapazitäten da sind. Und dann macht man die eigenen Träume vielleicht erstmal kleiner, weil das Sicherheitsbedürfnis einfach viel, viel größer ist. Und es ist auch vollkommen in Ordnung in diesem Moment. Weil wir haben oft das Gefühl, dass Sicherheit und Freiheit sich diametral gegenüberstehen, dass das nicht zusammengehört. Aber du hast gesagt, Loredana, du hast gesagt, ach Quatsch, hör mir auf mit dem diametral gegenüberstehen. Ich mache das beides zusammen. Und hast trotz dieser Verantwortung, die du auch hast, gesagt, nee, ich mache mich selbstständig. So, ich gehe gar nicht erst in das Sichere. Ich mach's anders. Ich habe den Mut, jemand anders zu sein, der ich nämlich denke, der ich bin. Und das ist mit Sicherheit nicht der einfache Weg. Aber ich mache mich jetzt erstmal selbstständig. Wie hast du das gemacht? Wie hast du diesen Mut da gefunden? War es so, wie Andrea gesagt hat, dass das Longing so groß war und dann bist du da reingetreten? Oder wie? Weil ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so. Die meisten Menschen, inklusive uns hier, die eben ihrem Longing nicht folgen, sagen, ja, für andere geht das, aber für mich geht es ja nicht, weil weiß ich nicht, meine Verantwortung den Eltern gegenüber, den Kindern gegenüber, meine finanziellen Verhältnisse. Ihr anderen habt gut reden, aber bei mir geht es nicht. Und jetzt kommst du, Loredana, und sagst doch, egal wie deine Umstände sind, es geht. Es ist nicht einfach, aber es geht. Aber wie hast du da diesen Mut gefunden überhaupt?
Also tatsächlich auch erziehungsbedingt, das ist ja auch eine Frage der Erziehung irgendwie, ich habe ganze 3 Monate in meinem Job, den ich studiert habe. Ich habe eigentlich Wirtschaftsrecht studiert, habe da auch den Bachelor brav abgeschlossen, habe dann 3 Monate in dem Job ausgehalten und habe dann auch durch körperliche Symptome tatsächlich sofort gemerkt, halt, stopp, das ist absolut nicht, was ich machen will, wie ich überhaupt in diesen Job gekommen bin und warum ich das eigentlich studiert habe, hatte eben ganz viel damit zu tun, was so ich dachte zu brauchen oder auch was meine Eltern sich für mich gewünscht haben. Ja, ich bin Tochter von emigrierten Italienern nach Deutschland gekommen, eben aufgrund des Jobs. Ansonsten hätten sie ihr Land so nicht verlassen wollen und wollten mir auch Möglichkeiten damit bieten. Das stand für mich damals außer Frage, dass ich das genau so mache, wie das irgendwie von mir erwartet wurde. Meine Eltern haben zwar immer zu mir gesagt, Kind, du darfst machen, was dir Spaß macht, du darfst machen, was du möchtest. Aber ich glaube, ich hatte gar nicht den Mut, was anderes zu glauben. Und den Mut habe ich geschafft, erst dann, wo ich gemerkt habe, nicht nur mein Geist, sondern auch mein Körper fängt an zu rebellieren und mir etwas zu erzählen und mir irgendwas mit den Symptomatiken zu sagen, nämlich, dass ich gar nicht mit mir selbst in Einklang bin und auch überhaupt nicht danach dem folge, Bis dahin war die Verantwortung oder das Verantwortungsgefühl für mich so hoch, dass ich das nie in Frage gestellt habe. Dass ich nie in Frage gestellt habe, aus meinem, ja, auszubrechen, aus diesen, aus dem, was ich dachte, was ich gehört.
Und das ist natürlich auch bei dir, kommt ja noch hinzu, jetzt haben meine Eltern das für mich gemacht. Die haben ihr Land verlassen, haben sich hier was aufgebaut, damit ich eine bessere Zukunft habe. Es hat ja ganz viel auch mit, okay, ich möchte sie nicht enttäuschen, ich möchte nicht undankbar sein, zu tun. Das hat ja gar nichts mit dem, hey, ich bin jetzt das rebellierende Kind. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Du hast aber dann gesagt, okay, ja, ich gehe diesen Weg, steht außer Frage. Dann warst du im Studium, hast gemerkt, ich habe körperliche Symptome. Was war das? Woran hast du das gemerkt?
Bei mir gingen die körperlichen Symptome ganz krass immer über die Atmung. Also ich bin auch Kind ein, also meine Mutter hat auch immer schon an Panikattacken gelitten. Und irgendwann, da muss ich um die 21, 22 gewesen sein. Ich bin jetzt 35, also ist jetzt auch schon was her. Und da habe ich, als ich die bekam, auch so gedacht, okay, irgendwie habe ich das entweder geerbt, entweder das ist etwas, was ich so mitbekommen habe. Aber warum passiert das jetzt? Und weswegen ich dann überhaupt mir angefangen habe, Fragen zu stellen. Auf jeden Fall war da auch ein Kinder- und Jugendpsychologe, der mit mir gemeinsam ja mal diese Kiste aufgemacht hat. Wer bist du eigentlich? Was möchtest du eigentlich? Ne? Bis dahin war ich eigentlich von der Persönlichkeit auch sehr darauf gepolt, irgendwie meinen Eltern was Gutes zu tun, sie glücklich zu machen, sie stolz zu machen. Und all das hatte ich nie in Frage gestellt. Und die Symptomatiken waren immer ganz ähnlich zu denen, die meine Mutter hatte. Das war ganz interessant. Also eher so dieses Gefühl von Ohnmacht, nicht mehr atmen können, sich selbst auch im Körper nicht mehr spüren können. Und ich habe dann über den Körper gelernt, wieder zu mir selbst zu finden. Weil der Kinder- und Jugendpsychologe damals zu mir sagte, ich weiß noch genau seine Worte. Kind, du musst Sport machen. Deine Haltung und du sitzt vor mir wie so ein Schluck Wasser. Das hat er wörtlich so nicht gesagt, aber das war absolut meine Interpretation damals, wie ich mich plötzlich so von außen gesehen habe. Und ganz, du musst wieder eine Verbindung zu deinem Körper herstellen. Und so kam das, dass ich auch meinen Job gar nicht mehr so ausführen konnte. Ich war auch bin dann krankgeschrieben und habe dann mit Fitness angefangen. Und dann so langsam habe ich gemerkt, das Leben ist so viel mehr als das, was ich mir selber auch irgendwie aufgebürgt hatte. Weil wenn ich heute mit meinen Eltern darüber spreche, sagen sie auch, Kind, wir waren eigentlich stolz. Wir waren erstmal überrascht, dass du in deinem Job nicht weitermachen wolltest, aber wir waren auch irgendwie stolz, dass du gefunden hast, was dir Spaß macht. Also es war eher so mein innerer Kritiker, der zu mir gesagt hat, das kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du jetzt nicht machen, bis eben die körperlichen Symptome kamen. Die mussten erstmal kommen, damit ich aufwache und irgendwie anfange, mein eigenes Leben zu leben.
Da beschreibst du was, was, glaube ich, auch alle in unserem Beruf kennen. Die meisten Menschen machen sich erst auf den Weg, wenn der Leidensdruck groß ist. Also Leidensdruck ist und bleibt der größte Hebel. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass es nicht so ist. Ich finde es ganz toll, dass jetzt auch wir in einer Zeit sind, wo Menschen sich vorher schon anfangen, im Bestfall mit sich auseinanderzusetzen. Trotzdem ist Leidensdruck einer der größten Hebel nach wie vor. Weil solange es ja irgendwie klappt, ist es zwar unbequem, es fühlt sich auch nicht so richtig gut an, aber es klappt halt. So, und von allem anderen wissen wir nicht, ob es klappt. Also bleiben wir da, wo es klappt, auch wenn es unbequem ist. Und jetzt hast du gesagt, okay, Leidensdruck, Körper, Sport. Und dann scheinst du ja dieses Vehikelsport so für dich entdeckt zu haben, dass du daraus deinen Beruf gemacht hast. Also du hast dich selbstständig gemacht mit deinem eigenen Fitnessstudio. Hallo, wer jetzt das Interview hier sieht und nicht hört, sondern sieht, der sieht, dass Loredana vor ihrem eigenen Logo sitzt in ihrem Studio. Das heißt, du hast gesagt, du hast den Sport für dich entdeckt und dann kam das schnell, dass du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt beruflich. War das so ein großer Hebel für dich oder war das eher Zufall, dass das so zusammengepasst hat, was dein Therapeut gesagt hat und was du da für dich entdeckt hast?
Also von dort aus habe ich erstmal im Fitnessstudio ein bisschen vor mir her trainiert. Also ich war ganz klassisch die Crosstrainerin, Gängerin, das war ich. Von 3-mal die Woche gesteigert auf 4-mal die Woche gesteigert auf jeden Tag, weil ich gemerkt habe, irgendwas passiert da mit mir mental nach dem Sport. Das war der einzige Moment, bei dem ich mich gut gefühlt habe und auch irgendwie bei mir. Bis ich dann auch irgendwie Blut geleckt hatte, weil ich mich ästhetisch auch verändert hatte. Also ich hatte abgenommen, ich hatte bis dato, würde ich schon sagen, vieles kompensiert auch mit dem klassischen emotionalen Essen, weil ich auch, ja, ich brauchte Ablenkung. Ich wusste nicht, wohin mit mir und meinen Gedanken. Und hatte mich dann auch als junge Frau nicht mehr wohl gefühlt. Hab dann gemerkt, okay, durch dieses Cardio-Training habe ich irgendwie abgenommen. Bis dann, ich war bis dato in einem rein Frauen-Fitnessstudio. Und auch da wusste ich, okay, ich muss, glaube ich, mich in einem anderen Kontext nochmal bewegen. Vielleicht gehe ich nochmal in ein gemischtes Fitnessstudio, um mich unter Leute zu begeben. Einfach unter mehr Leute, vielleicht auch mal das andere Geschlecht. Also einfach, ich brauchte diese andere Atmosphäre. In dem gemischten Fitnessstudio war das schon ein bisschen anders. Und da hat mich ein Trainer angesprochen, der dann zu mir sagte, hör mal, ich sehe dich jetzt schon 2 Wochen lang immer nur auf dem Crosstrainer, immer nur eine Stunde. Was möchtest du denn eigentlich? Und dann sagte ich zu ihm, ja, so und so, das ist meine Geschichte. Und nach der ersten Probestunde war ich so angefixt, dass ich mit schwuppdiwupp waren 2 Jahre vergangen und ich habe 2 Jahre mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet. Und damals mit 24 war das, meine Freundinnen, die haben alle gedacht, Personal Trainer, ich komme aus einer ganz einfachen Familie, ich bin Einzelkind. Meine ganzen Freundinnen, damals war Personal Training, das machen nur die Stars. Das, ne, wie kommst du jetzt darauf, dir einen Coach zu nehmen? Aber meine Träume und meine Vision war, ich wusste, Veränderung funktioniert, weil meine Panikattacken fast weg waren. Ich habe geschafft, mich in meinem Körper mehr zu Hause zu fühlen als vorher. Und so hat so die eigene Erfahrung mich 2 Jahre später dazu gebracht zu sagen, das möchte ich bei anderen Menschen schaffen. Diese Veränderung, es war so ein unglaublichen Change, den ich geschafft hatte für mich selbst. Dieses Gefühl wollte ich weitergeben. Das war für mich natürlich auch aus der Geschichte heraus, dass ich ohnehin eine Person war, die viel Verantwortung immer schon getragen hat. Ich hätte mir das sehr, sehr gerne gewünscht, weiterzugeben, einfach weil ich sehr hilfsbereit since day one bin und mir Menschen helfen sehr, sehr Spaß gemacht hat auch und mir das sehr viel zurückgegeben hat. Und dann war so der Weg, dass ich gesagt habe, ich möchte das jetzt beruflich machen, habe meinen alten Job, den hatte ich ohnehin gekündigt. Ich war da einfach nur am Empfang im Fitnessstudio und habe dort gearbeitet, habe ausgeholfen und habe mir dann die Ausbildungen finanziert mit der Arbeit im Fitnessstudio. Von dort aus ging das alles ganz schnell, 10 Jahre später.
Sitzt du da jetzt vor deiner Leuchtreklame in deinem Studio und du hast dann aber ja auch gesagt, okay, genau, ich möchte Leute genau darin begleiten und hast gesagt, okay, es ist das Fitness, aber ich weiß, dass das Mentale und die Achtsamkeit genauso wichtig ist. Und dann bist du ja zu mir in die Ausbildung gekommen und hast auch jetzt in deinem Studio, und da musst du selber drüber erzählen, weil ich finde es so toll, hast auch gesagt, ich mache es anders. Und das ist auch nicht einfach, weil wenn man sich selbstständig macht, und das kenne ich auch, guckt man links und rechts, wie machen es denn die anderen? Na? Wo läuft es denn gut? Und dann ist man oft auch verleitet, dann, okay, da gibt's ja schon einen Blueprint, da weiß man, wie es funktioniert, das mache ich auch so. Aber man will es dann ja doch irgendwie anders machen, weil man von was anderem überzeugt ist. Dein Weg hat dir das auch gezeigt, also gerade auch, was du uns erzählt hast, über den Psychologen, über zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich, ne, wer bin ich als Mensch? Und dann kam der Körper und du drehst es jetzt super smart um, weil die Leute kommen zu dir und sagen, hey, ich will eine körperliche Veränderung. Und dann geht da aber so das Überraschungspaket auf bei dir und du bringst die Achtsamkeit damit rein und das Coaching. Erzähl uns mal davon.
Ich habe selbst in meiner Arbeit ganz schnell gemerkt, dass die Achtsamkeit eher die wirklich die Basis ist. Ich würde fast sagen, es ist das Fundament. Es beginnt immer im Kopf. Ja, viele, die zu mir gekommen sind, wollten oder kamen mit dem Wunsch, eine neue Routine für sich zu schaffen, sich stärker in einem eigenen Körper zu fühlen. Die Umsetzung ist ja aber genau das, was man braucht. Ja, teilweise ist in der Beratung oder in meinen Beratungsgesprächen die Motivation da ganz oben. Was passiert danach? Ja, ich begleite die Menschen dann vielleicht als 1-zu-1-Coaching 1 bis 2 Mal die Woche. Aber es geht um die Praxis und um die Umsetzung, um eine Lifestyle-Veränderung zu einem gesünderen Wohlbefinden. Und da gehört noch so viel mehr dazu, als eben nur einmal die Woche zu mir zu kommen. Und da habe ich in meinem Coaching ganz schnell gemerkt, es ist das Mindset. Es ist ja wirklich auch die mentale Veränderung, die damit einhergehen muss. Intuitiv habe ich das in mein Coaching auch immer so einfließen lassen, aber ich wusste nie so wirklich, wo ich anpacken soll. Und dementsprechend habe ich aber auch das Klientel immer wieder angezogen, die genau das wollten. Und nach der Ausbildung bei dir habe ich Tools an die Hand bekommen, bei denen ich weiß, okay, wir arbeiten gezielt an bestimmten Glaubenssätzen. Wir decken die auch einmal auf. Der Mensch ist komplex. Es geht um Körper, Geist und Seele. Der Körper oder eine Veränderung kann nur über die mentale Arbeit kommen. Und manche Kunden haben die Ressource in sich, die haben es irgendwie ja mit mir gemeinsam direkt gewuppt. Und manche Kunden, da dauert der Prozess eben ein bisschen länger. Und so individuell wie der Mensch ist, so individuell sind auch Prozesse. Und dabei begleite ich heute mit den Tools, die ich auch von dir an die Hand bekommen habe.
Das freut mich sehr. Und ich finde es auch so erstaunlich auch, wie wir alle auch durch unsere Glaubenssätze darauf getrimmt sind, uns selbst schlecht zu behandeln. Also zum Sport zu gehen ist so, ich tu mal was für mich. Ja, wenn ich da einmal die Woche hingehe, aber die ganzen Überstunden, die wir machen, dass wir ständig zur Stelle sind, ständig erreichbar sind, obwohl wir eigentlich gar nicht mehr können, darüber reden wir nicht. Also, dass wir so an uns selbst Raubbau betreiben und das, was uns eigentlich gut tun würde, immer wieder nach hinten schieben. Und uns selbst gar nicht die Erlaubnis geben. Und ich glaube, heute geht es ganz viel um Erlaubnis auch in dieser Folge. Auch bei dir, Andrea, ne? Diese Erlaubnis, die ich mir gebe. Nee, hallo, ich habe überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Ich mache das jetzt anders und ich ziehe jetzt in die weite Welt. And I'm doing it. Und du auch, Lori, zu sagen so, hey, ich gebe mir die Erlaubnis, es anders zu machen und vielleicht auch anders, als ich dachte, dass die Pläne für mich sind von meinen Eltern. Und das geht ja bis zu, wie wir mit uns selbst umgehen. Also wie behandle ich meinen Körper? Wie behandle ich meinen Geist? Was denke ich eigentlich über mich selber, wer ich bin und wie viel ich wert bin, dass ich so mit mir umgehe?
Oh ja, auch wenn wir über das Thema Verantwortung sprechen, wenn man sehr viel Verantwortung trägt, wie schnell geht das, dass wir uns selbst depriorisieren? Auch so Thema, ja, man ist Mama geworden. Das hat sich in den letzten Jahren, ich bin noch keine Mama, habe aber ganz viele Kundinnen, die frisch Mama geworden sind und habe sie auch jetzt über Jahre so begleitet, vom ersten Geburtstag, den zweiten Geburtstag, den dritten. Und wie schön es ist zuzusehen, wie viel besser Sie mir auch erzählen, Ihre Rolle als Mutter umsetzen können, einfach weil Sie sich selbst nicht depriorisieren. Also wie stark das auch mitspielt am Anfang, dieses okay, wir sind plötzlich in einer Rolle drin und wissen gar nicht so richtig, wohin mit den Prioritäten. Wir haben plötzlich ganz viele Prioritäten auf einmal. Ja, Thema Sicherheit finanziell. Ich möchte Geld verdienen. Ich muss Geld verdienen. Thema, ich möchte aber auch eine gute Mutter sein. Ich möchte auch eine gute Ehefrau sein. Ich möchte ja so viele Rollen auf einmal. Und selbst da nicht zu depriorisieren, ist eine sehr große Aufgabe.
Und da wäre jetzt mal eine Frage, wie machst du das denn? Weil ganz ehrlich, du bist selbstständig, du bist Unternehmerin, du hast dein Studio, du musst dein Geld verdienen. Dann geht aber auch mal bestimmt, ey, ist ein Wasserrohrbruch oder du hast Monate, wo mal weniger Kunden sind oder also ne, das Unternehmertum ist einfach so. Dann ist irgendwas Privates in der Familie. Also wir haben ja alle wahnsinnig viel auf dem Tisch. Wie schaffst du es, so mutig zu sein, dich nicht zu depriorisieren in Zeiten, wo es stürmisch ist, wo es eben nicht so läuft, glatt, wo eigentlich kein Raum ist? Wie schaffst du es da zu sagen, ich nehme ja trotzdem einen Raum für mich?
Tatsächlich ist es für mich ganz wichtig, in meiner Arbeit auch ein gutes Vorbild zu sein. Und in diesen letzten Jahren habe ich ganz, ganz oft auch die Momente gehabt, in denen ich mich kurzzeitig depriorisiert habe. Und ich mich selbst gefragt habe, wer möchte ich denn sein als gute Coachin? Ja, wenn das doch die Excuse ist dafür zu sagen, ja, ich muss eine gute Coachin sein, also muss ich mich selbst an letzte Stelle stehen. Okay, wenn das der Grund ist, aber wer möchte ich denn sein als gute Coachin? Ich möchte, ja, practice what you preach. Das war so der erste Weg, bis ich natürlich auch gemerkt habe, ich kann eine viel bessere Coachin sein. Ich kann meinen Beruf viel besser ausüben, wenn ich zufrieden mit mir selber bin, wenn ich mich gut fühle mit meinem eigenen Körper. Und das ist auch übrigens bei Mamas ganz häufig so im Coaching der Weg, dass wir versuchen, auch über die Vorbildsfunktion zu arbeiten und zu sagen, du wünsch dir für dein Kind auf jeden Fall, dass das Kind lernt, auf sich selbst aufzupassen. Und dazu gehört auch Gesundheit, Fitness, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Kinder schauen sich ganz viel auch Routinen ab. Wenn du es vorlebst, tust du nicht nur dir was Gutes, du tust eben auch der Beziehung was Gutes und eben aber auch der Zukunft deines Kindes.
Das stimmt. Sowas von. Andrea, wie machst du das? Wie schaffst du Mut zu finden?
Ich glaube eben auch diesen Raum, sich den Raum zu nehmen, nach innen zu hören. Immer wieder. Immer noch. Weil es ist, weil es vorher auch so um Erlaubnis ging. Ich finde es voll spannend, weil da geht es ja auch darum, was erlaube ich mir zu sehen. Und bei der einen ist eben der Körper und dann kommen sie zu Lori. Weil das ist, was irgendwie, darüber erlaube ich mir Veränderung oder wünsche ich mir Veränderung. Bei meinen Klienten ist dann eher so, ich merke dieses Gefühl. Ich merke diese, dass ich mich eingesperrt fühle, dass ich mich kleiner fühle, als ich vielleicht sein mag. Also für mich ist so dieses, und eben auch für mich selbst, mir den Raum und die Zeit zu erlauben, da immer wieder hinzuschauen. Mhm. Wie fühlt sich was an? Und ich finde es eben, weil bei der Lori geht es vom Körper in die Psyche und bei mir ist es eben andersrum. Und ich habe ja dann noch diese Body-Oriented Psychotherapy-Ausbildung gemacht, weil eben, wenn man merkt, dass mit meinem Denkmuster stinkt irgendwas nicht. Oder es sind diese Glaubenssätze da, die ich irgendwie nicht weg oder an denen ich nicht vorbeikomme. Dann schaue ich gerne in den Körper, wo sitzen die? Wo spürst du die?
Wundervolle Beispiele. Ja, Lori geht von dem Körper zum Geist, du gehst vom Geist zum Körper und wir merken einfach, dass das alles zusammenhängt. Und ich finde, Andrea, du hast auch gerade was ganz Schönes gesagt, ne? So dieses, was erlaube ich mir zu sehen? Und na, und vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was erlaubst du dir jetzt gerade zu sehen und das als Startpunkt zu nehmen? Weil wir haben oft das Gefühl, ja, klar, wir haben so viel in uns, wir haben so viele Bedürfnisse und aber auch so viele Erwartungen von außen und wir tanzen die ganze Zeit wie auf einem Drahtseil zwischen unseren eigenen Erwartungen und den Erwartungen anders und eigentlich anderer und wir schauen immer, oh, ich darf nicht vom Drahtseil abrutschen. Da ist nicht viel Raum für, hey, was ist eigentlich in mir drin? Aber genau da mal sagen, ich setze mich jetzt mal aufs Drahtseil. Balanciere da jetzt, ich setze mich da jetzt mal hin, lass die Füße baumeln und guck mal, was ist da in mir drin und was ist so der Ausgangspunkt? Vielleicht ist es bei dir der Körper, vielleicht ist es der Geist, vielleicht ist es auch, dich jetzt aufs Sofa zu setzen und mal durchzuatmen und dich einfach mal zu spüren, was ist der, wo kannst du andocken? Und was diesen Raum nach innen zu schauen, deswegen liebe ich Mindfulness so, weil das ist genau das, dieser Raum nach innen zu schauen, den Raum aufzumachen, weil jeder von uns, jede von uns ist so ein ganzes Universum und wir spüren das oft gar nicht. Wir sind so geboxt in Erwartungen und Konventionen, dass wir echt vergessen haben, was da in, was wir eigentlich sind. So, dieses Universum und das aufzumachen. Und da, natürlich kann man das nicht gleich in einem erschließen. Ja, aber so sich da rein zu begeben und auch mit so einem Forschergeist da reinzugehen, und mit der Einstellung, ich, mit einer Neugierde. Und nicht mit einer, weil erstmal, glaube ich, viele machen auch zu, weil dann auch die Trauer ist. Ich komme dann auf einmal in Verbindung mit etwas und denke mir, ja, was habe ich jetzt so lange weggeschlossen? Und es tut auch weh, ne, wenn ich ungelebte Bedürfnisse in mir entdecke. Und ich weiß aber ja, die sind da. Also warum leugnen, was offensichtlich da ist? Ja, auch wenn es einen Moment weh tut. Aber es tut nur einen Moment weh. Und dann da aufzumachen und dann wirklich das Leben zu verändern, egal über welchen Hebel. Der Rest kommt. Du kannst, glaube ich, nicht. Also ich bin der Meinung, wenn du eine Tür aufgemacht hast, werden ganz viele andere aufgehen. Du kannst es, wenn du dich einmal auf den Weg gemacht hast, you are on the way. Manchmal machst du vielleicht Rast an irgendeiner Bank und setzt dich da, manchmal auch ein Jährchen hin, ja. Und das ist okay, aber du bist auf dem Weg. Wie siehst du das, Andrea?
Ja, also genau so. Und es ist ganz oft, gehen wir ja dann eben, wenn wir eine Tür aufmachen und das wirkt zu groß und wie du sagst eben, da ist die Trauer, da ist ganz oft dann auch schon die Selbstkritik da. Als hast du so lang. Also das ist ja jetzt viel zu viel und das kannst du sowieso nicht und dann machen wir die Tür wieder zu. Bleiben im Außen noch ein bisschen. Aber ich glaube auch, früher oder später kommt der Punkt. Und ganz oft eben über körperliche Symptome oder eben auch, dass im Außen was passiert, was uns dazu mehr oder minder zwingt, hinzuschauen. Wenn eine Tür mal offen ist und wenn man sich eben nicht mit Blaming, Shaming da durch die Tür zwängt, sondern mit Neugierde schaut, was ist da, ohne gleich ins Werten zu gehen. Das erlaubt uns auch, das mal wahrzunehmen. Und so öffnet man eben diese Räume nach innen. Und zu schauen, was macht das mit mir? Wo bin ich da? Wo spüre ich mich da auch in diesem inneren Raum? Kann ich da erkennen, dass das irgendwie eine Verbindung zu mir selbst stärkt, die mir eben dann das Vertrauen schenkt, eben diesen mutigen Schritt zu gehen, diese Zuversicht dann auch zu finden?
Was ich mir so mitnehme von heute, ist auf jeden Fall auch, dass Mut bedeutet, der Scham und der Schuld die Stirn zu bieten, die andere oder die uns die Gesellschaft internalisiert haben. Und ich glaube auch bei dir, Loredana, ist es wahrscheinlich, klar, Leute über den Körper, der Körper ist ja sogar noch sichtbar, ne? Unsere Psyche ist erstmal nicht sichtbar. Aber wie ich aussehe, ist sichtbar. Und das wird ja oft auch als Projektionsfläche für Scham und Schuld, ja, du lässt dich gehen oder du kümmerst dich nicht um dich und wie siehst du denn aus? Und auch da für jemanden zu sagen, ich lasse das gar nicht an mich ran, ich mache das aber für mich und zu sagen, ich möchte einfach mich wohlfühlen. Und ja, Schuld und Scham, egal in welcher Form, loszulassen und zu sagen, ich befreie mich jetzt davon und ich gehe meinen Weg. Das ist, glaube ich, auch ganz viel Mut. Lori, was sagst du dazu?
Sarah, du hast auch mal etwas gesagt, das hat mich selbst völlig befeuert. Du hast mal gesagt, wenn du selbst leuchtest, erlaubst du auch anderen Menschen zu leuchten. Und das können manchmal so innere Widerstände sein. Ja, wir haben einen Moment, in dem wir Mut fassen wollen, aber dann kommen doch alte Glaubenssätze, die ja uns sagen wollen, wir dürfen uns das eigentlich nicht erlauben, weil wir es irgendwie 1000 Argumente im Außen oder 1000 Widerstände im Außen geben könnte. Aber was wäre, wenn wir den ersten Schritt machen? Manchmal malen wir uns Szenarien aus. Probier's und schau, was dann auf dich zukommt. In 99,9% der Fälle ist es gar nicht so schlimm, wie wir. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Und ich weiß, dass es ein ganz stigmatisierter Spruch ist, aber das habe ich so in meiner Geschichte ganz, ganz, ganz oft erlebt. Bei mir ging es jetzt nicht um Schuld und Scham von außen. Ja, niemand war da, der mir gesagt hat, Loredana, das darfst du jetzt nicht machen, ne, weil so gehört sich das nicht. Bei mir waren das wirklich innere Ketten, innere Fesseln, die mich gehalten haben, die gesagt haben, aber du hast so, es ist jetzt nicht der Moment, weil ja, emotionale Unsicherheit und finanzielle Unsicherheit, das wird dich zerbrechen. Aber für mich war wichtig, in dem Moment diese inneren Widerstände zu hinterfragen, mir nicht alles zu glauben, was mein Kopf mir erzählt und zu schauen, was passiert, wenn ich leuchte. Und ja, wenn ich anderen auch erlaube, aus ihrem eigenen auszubrechen, vielleicht auch andere Menschen dazu ermutigen.
Ja, man wird zu einer Fackel, die den Weg leuchten kann. Auf jeden Fall, weil da komme ich nochmal wieder ganz zum Beginn des Gespräches, Andrea, ne, dass du von Ratschlägen gesprochen hast, ungefragten. Und da habe ich ja gesagt, ey, man sollte bei manchen Sachen gar nicht Leute um Rat fragen, also dass ich das so für mich gelernt habe, weil die aus Unsicherheit, weil sie es halt selbst noch nicht gemacht haben, Angst davor haben. Aber wenn ich jetzt sehe, jemand anders geht wie so eine Fackel voran und leuchtet den Weg, dann traue ich mich das auch. Weil ich einfach dann auch ja den Weg sehen kann. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit. Wir packen den Link zu euch natürlich in die Shownotes für die Leute, die sagen, okay, da habe ich jetzt Lust drauf, mich mit Andrea zu arbeiten oder mit Loredana oder vor allem auch, wenn sie einfach noch Infos zu euch haben wollen. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Ich glaube, wir konnten uns da alle ganz, 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 ganz viel mitnehmen. Danke für eure Geschichten und vor allem danke für euren Mut.
Danke, Sarah.
Danke, Sarah. Und danke, dass du eben auch dieses Role Model bist, das vorgeht und zeigt, wie mutig man sein kann.
Oh, danke schön.
Und den Raum dafür schaffst, ja.
Also mit diesen Worten verabschieden wir uns jetzt und wünschen dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.